Herzlich willkommen zum Potenzielle Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchester und wir wollen mit euch gemeinsam heute mal wieder Alltagsphänomene durch die psychologische Brille betrachten. Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Da bin ich auch von einer Hörerin drauf angesprochen worden, nämlich das Thema, wie kann man eigentlich Kinder motivieren? Ja, Konstantin, du hast 2 Kinder unterschiedlichen Alters. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie kriegst du den zum Beispiel bei so einem Wetter denn motiviert, deine Große was für die Schule zu machen?
Ja gut, jetzt sind ja gerade Ferien, aber...
Sind schon Ferien in Sachsen?
Ja, es sind schon Ferien. Wie kriege ich die motiviert? Also wir machen das immer so, oder ich mache das ganz gern so, dass wir immer so einen kleinen Plan haben, den wir abstimmen. Und letztens haben wir uns darüber unterhalten, was mein großes Kind gerne später mal beruflich machen möchte. Ja, wie man das immer mal so fragt, weißt du schon, was du später mal machen möchtest?
EU-Abgeordnete.
Genau, ne, und da hat sie gesagt, also EU-Abgeordnete, ne, würde gerne in der Landwirtschaft sich engagieren und dafür sorgen eben halt, dass der Kuhdung besser verarbeitet wird als jetzt. Und da habe ich gesagt, okay, wenn du das möchtest, dann musst du aber studieren. Ja, also eigentlich möchte sie Tierärztin werden.
Was? Besser ist als EU-Abgeordnete.
Definitiv. Und da habe ich gesagt, okay, dann musst du also den ersten Schritt, den du schaffen musst, du musst in der 4. Klasse so gute Noten haben, dass du aufs Gymnasium kommen kannst. Dann musst du 12 Jahre insgesamt zur Schule gehen, dein Abitur machen und danach ungefähr 7 Jahre studieren. Und dann bist du Tierärztin. Ich habe gesagt, oh, das ist aber anstrengend. Aber ist okay, dann weißt du ja, was ich jetzt machen muss. Also wir visualisieren irgendein Ziel, worum es auch immer geht. Und dann fangen wir das in so ganz, ganz kleine Milestones zu zacken. Sagen, ist ja gar nicht schlimm, dein großes Ziel ist Tierärztin. Aber da müssen wir jetzt nicht über das Studium reden. Das reicht ja schon. Es hat alles 2 auf dem Zeugnis, jetzt in der 2. Klasse. Wenn wir uns noch ein bisschen steigern. Okay, wir versuchen den Schnitt auf jeden Fall zu halten, eher noch zu verbessern. Das ist ja wieder ein relativ kurzfristiges Ziel für sie. Um dann zu sagen, naja, wo ist denn das Fach vielleicht, wo du denkst, naja, die 2, die war ziemlich knapp, dass ich die noch bekommen habe. Und das ist bei ihr Mathe. Und dann haben wir halt gesagt, okay, was können wir denn machen? Dass wir eine sichere 2 haben oder vielleicht auch besser werden, was würdest du denn machen? Da hat sie gesagt, naja, wir müssten eigentlich üben. So. Haben wir gesagt, na gut, das sind ja aber Ferien. Also wir können ja jetzt nicht den ganzen Tag Mathe üben. Und dann haben wir uns halt drauf geeinigt, das war ihr Vorschlag, dass sie gesagt hat, na, ich könnte ja jeden Tag eine halbe Stunde machen. So, und dann ist der Deal aktuell zwischen ihr und mir, weil sie es vergisst, dass ich ihr sage, du, hey, es ist jetzt 14 Uhr, weil vormittags kann sie immer spielen und machen. Jetzt wäre eigentlich mal Zeit für eine halbe Stunde Mathe. So, dann setzt sie sich hin und macht das halt. Also das Ziel, wir wollen eine 1 in Mathe in der 4. Klasse haben wir ja auch schon wieder runtergebrochen auf, wir nehmen uns jetzt während der Ferien jeden Tag eine halbe Stunde. Und die Motivation kommt jetzt nicht von alleine. 100%ig, aber es hilft ihr ja schon, wenn ich ihr sage, ey, jetzt so 14 Uhr, jetzt wäre so wieder die halbe Stunde. Also unterstützen und Ziele erstmal ja so wirklich zerteilen in viele kleine Ziele.
Salamitaktik nennt man das.
Salamitaktik, oder ein anderes Thema, was wir auch haben. Sie hatten in der 2. Klasse Schwimmunterricht gehabt, das ganze Schuljahr. Und da haben wir natürlich immer gefragt, wie läuft's? Ja, ich habe ein bisschen Respekt vor dem Wasser, läuft aber an und für sich ganz gut. Naja, da freust du dich, ne? Wir haben jetzt einen Brief gekriegt von der Schule am Ende des Schuljahres mit einem Gutschein über 120 Euro für Schwimmunterricht.
Okay.
Und ein Zertifikat, was sie bekommen hat, das haben alle Kinder bekommen. Bei ihr stand halt drauf, das ging los mit, ich kenne die Grundregeln, wie man sich im Wasser verhält. Das war angekreuzt. Dann kam als nächstes Atmen. Das war auch angekreuzt. Danach kam nichts. Also auf Deutsch gesagt, hat sie praktisch die ganze Zeit im Schwimmunterricht alles andere gemacht als Schwimmen gelernt.
Und geatmet.
Genau, sie kann atmen. Ne? Also man muss das ja auch mit Humor nehmen und darf sie da nicht verteufeln. Dann haben wir natürlich auch drüber gesprochen, gesagt, das ist schon blöd. So, wir wollen jetzt in Sommerurlaub fahren, wir wollen ans Meer, schwimmen wäre ein Vorteil. Was ist denn eigentlich das Thema? So, ging es dir zu schnell? Oder und dann hat sie eben halt gesagt, naja, ich habe Angst, dass ich unter Wasser komme. So, und dann haben wir gesagt, okay, hast du Angst, dass du da so... dass du nicht weißt, wo oben ist, wie du wieder rauskommst. Und dann sagt sie, nee, dass ich Wasser in die Augen kriege. Und in die Ohren vor allen Dingen. Ja, und das ist ja eigentlich auch super einfach zu lösen, das Thema. Wir haben ja jetzt zum Beispiel eine Taucherbrille gekauft und jetzt taucht sie im Pool. Also dieses kleine Hilfsmittel hat sie jetzt am Ende ja doch motiviert zu sagen, okay, ich will ja jetzt schwimmen lernen, weil ich habe ja gar keine Angst mehr, dass das Wasser ins Auge kommt. Ich habe ja die Brille. Jetzt können wir loslegen. Also das ist ja auch eine Form der Motivation irgendwo zu sagen, ich gebe dir Hilfestellung und ich fange eben halt auch nicht an, Druck aufzubauen. Zu sagen, wenn du nicht schwimmen kannst, dann.
Das ist ganz spannend. Du hast zwei, also die zwei großen Blöcke der Wissenschaft zur Motivation gut miteinander verknüpft. Also es gibt diesen großen Block der Inhaltstheorien. Das wäre sozusagen das Beispiel mit der Schwimmbrille. Also was stört dich? Mich stört Wasser in den Augen, Wasser in den Ohren. Also da geht es eher so um die Frage, was mich motiviert. Und da würde sozusagen, ich bin motiviert, wenn ich kein Wasser in die Augen bekomme. Ich bin motiviert, wenn ich kein Wasser in die Ohren bekomme. Und es gibt den zweiten großen Block, das sind die sogenannten Prozesstheorien. Also wie läuft Motivation im Prozess ab? Und da hast du diese Salamitaktik ja benannt, also im Sinne von, ich kann mich schwer motivieren für ein Ziel, was ganz weit weg ist, was vielleicht diffus ist, weniger vorstellbar ist. Also nimm einfach das große Ziel, zerlege es in viele kleine Teilziele, weil es dann besser vorstellbar ist für das Kind zu sagen, aha, dieses kleine Teilziel, also irgendwie ich kann ins Becken springen oder ich habe den Mut, vielleicht mal am Rand loszulassen oder ich habe vielleicht einfach Lust, erstmal nur regelmäßig hinzugehen und teilzunehmen am Schwimmunterricht. Dass dem Kind klar ist oder klar wird, das ist schon ein Teilziel, ein geeignetes Ziel oder ein gutes Ziel auf dem Weg dahin, dann auch das große Ziel zu erreichen. Und das sind dann die sogenannten Prozesstheorien. Und wir können alle Motivationsprozesse immer wieder hinsichtlich dieser zwei Theorien miteinander vergleichen. Also was hat die Person eigentlich selber für eine Idee davon? Also kann sie vielleicht Dinge benennen, die sie braucht, damit sie motiviert ist? Also was brauche ich, um motiviert zu sein? Oder kann sie vielleicht den Prozess benennen im Sinne von, es ist mir zu laut, es ist mir zu schnell, es ist mir zu langsam. Und wenn wir Kinder motivieren wollen, dann ist es auch total hilfreich, dass wir uns genau diese zwei Dinge angucken. Also dass wir nicht nur sagen, pass auf, du musst mir schon sagen, was dich motiviert, weil dann kann ich dir das geben, sondern uns auch eben den Prozess anzugucken und zu sagen, naja, was siehst du denn bei anderen? Was sind denn geeignete Instrumente, die offensichtlich dazu führen, dass du Lust zu diesem Thema hast oder jetzt zum Schwimmen bei deinem Kind? Und in der Motivationspsychologie gibt es so einen ganz, ganz prägenden Satz, der unglaublich bedeutsam ist, weil er diese zwei Theorien sinnvoll miteinander verknüpft. Und zwar geht es darum zu sagen, das Einzige, was Menschen nachhaltig motiviert, ist den Effekt des eigenen Handelns zu erleben. Und da kann es manchmal sein, dass die Kinder sagen, damit ich mich effektvoll erlebe, brauche ich dazu eine gelbe Windjacke, einen roten Stift oder die besonderen Schwimmärmel. Ja. Und die anderen sagen also, damit ich mich effektvoll erlebe, muss ich das Ziel des Schwimmens in viele kleine Teileffekte aufgliedern und sagen, ich muss mich effektvoll erleben, dass ich jedes Mal Lust habe, zum Schwimmen zu gehen. Oder ich muss mich effektvoll dabei erleben, dass ich genauso freudvoll ins Wasser springe wie die anderen. Oder ich muss den Effekt bei anderen erleben und sehen, okay, die springen rein, ich sehe, dass die Spaß haben, ich sehe, dass nichts passiert, also dieses Modell lernen. Ja, und dann habe ich so das Gefühl, die können sich toll dafür begeistern möchte ich mich auch und diesen Effekt möchte ich dann erleben. Und über diese Idee, was führt beim anderen dazu, dass der sich effektvoll erlebt, haben wir einen guten Zugang dazu, was braucht das Kind in der Situation. Also geht es immer erstmal darum zu gucken, wie nimmt das Kind die Welt wahr. Und wenn so ein Kind keine Hausaufgaben machen will, weil es beispielsweise schlecht in dem Fach ist, dann kann das ganz viele Ursachen haben. Es kann die Ursache haben, dass es sagt, ich mag den Lehrer nicht und ich habe, egal was ich tue, ich habe das Erleben, dass der Lehrer mich ständig verbessert, an meiner Aussprache nörgelt oder sich über mich lustig macht oder mich immer dann dran nimmt, wenn es wirklich ein schwieriger Fall ist, mich also immer dumm dastehen lässt. Was braucht das Kind dann? Das Kind braucht die Sicherheit, dass das, was das Kind auf Englisch spricht und so weiter, positiv beim Gegenüber ankommt. Oder das Kind sagt, naja, ich merke überhaupt keinen Fortschritt beim Lernen. Also ich lerne irgendwie 20 Vokabeln, aber ich habe keinen Fortschritt. Und dann ist es gut, dem Kind zu zeigen, guck mal, wenn du 20 Vokabeln aus einem Umfeld lernst, was dir vielleicht sogar fremd ist oder mit dem du nichts anzufangen weißt, dann ist das kompliziert. Wenn du aber 20 Vokabeln aus einem Bereich dir aneignen kannst, der dich selber interessiert, dann geht das wahnsinnig schnell. Also 20 Vokabeln aus dem Fußball, 20 Vokabeln aus der Musik, 20 Vokabeln aus irgendeiner anderen Freizeitbeschäftigung, die das Kind gerne macht. Also das zu verknüpfen miteinander, da erlebt das Kind das dann hohe Wirksamkeit. Und über diese Idee der Wirksamkeit können wir gut die Inhaltstheorie mit den Prozesstheorien verknüpfen.
Das haben wir auch gemacht, wo es ums Lesen lernen ging, gerade erste Klasse.
Mhm.
Ja. Gab es so Wörter, die immer wieder schwer gefallen sind beim Lesen. Und wir haben die dann ausgedruckt, ausgeschnitten und haben die in der ganzen Wohnung überall hingeklebt.
Mhm.
Also im Bad in der Nähe des Waschbeckens, an der Tür, am Türgriff, im Wohnzimmer, auf dem Esstisch, überall. Und da stand natürlich nicht Tisch drauf.
Mhm.
Ne? Und dann haben wir immer, wenn sie dran vorbeigegangen ist, mal gesagt, was steht da?
Mhm.
Wir haben die auch abends vertauscht. Also wir haben die nicht eine Woche am selben Platz gelassen. Dann hat sie eigentlich meiner Meinung nach die Erfahrung gemacht, okay, ich habe Niederlagen, ich kann das Wort gerade nicht lesen, aber ich laufe nur 3 Meter weiter und da steht ein Wort, das ich kann.
Mhm.
Also sie hat dann auch schnell wieder diesen Erfolgsmoment irgendwo gehabt.
Ist also dann nur in den Räumen geblieben, wo die Begriffe waren?
Nee, gar nicht, sondern bei ihr war es dann relativ schnell so, dass sie ziemlich einfach sagen konnte, ich weiß es nicht, kann das gerade nicht.
Mhm.
Und ist dann einfach weitergegangen. Mhm. Und hat es nochmal probiert und hatte dann aber ein Erfolgserlebnis. Also auch sozusagen das nicht immer geradlinig zu gestalten, sagen. Also ich frage dich jetzt folgende 20 Wörter ab.
Genau.
Die musst du mir jetzt sagen. Wenn ich nämlich nur 16 von 20 habe, ärgere ich mich. Ich habe ja 4 Fehler. Aber wenn ich das so zerteile, sage ich, gut, das hat nicht geklappt. Aber das hat jetzt wieder geklappt. Und jetzt hat wieder eins geklappt. Dann ist der Erfolg schon mal ein anderer. Und dann, glaube ich, ist auch noch entscheidend, oder kann es sinnvoll sein, die Rolle auch mal zu wechseln. Also meistens ist ja so, zumindest bei meinen Kindern, dass ich schon der Motivator bin. Aber das ist auch ganz lustig zu sehen, was passiert, wenn ich das mal nicht mache. Also wenn mein Kind kommt und sagt, ich habe jetzt Mathe geübt die halbe Stunde, du kannst jetzt kontrollieren. Ich sage, ach nö, ich habe überhaupt keine Lust jetzt. Mein Kind dann kommt und sagt, komm, das dauert nicht lange, das machen wir jetzt schnell. Also auch ihr den Erfolg zu gönnen, mich mal zu motivieren oder auch mal einzugestehen, machen ja, glaube ich, auch ganz viele, wenn die Kinder fragen, wie war dein Tag, wie war es auf Arbeit? Und auch wenn alles gut war, da vielleicht mal zu schwindeln, nicht zu sagen, ich hatte einen schlimmen Tag, aber zu sagen, also heute hat was gar nicht geklappt. Da habe ich mich so angestrengt, ich habe das nicht geschafft, da war ich, da war ich schon traurig. Einfach um meinem Kind auch irgendwo zu vermitteln, also bei mir läuft ja nicht alles perfekt, ich bin nicht allwissend. Das glauben die Kinder ja dann doch öfters, zumindest wenn sie noch kleiner sind. Bei mir läuft auch nicht alles rund, ich kann auch nicht alles. Also auch das zu teilen irgendwo, sagen, ich habe da einen Misserfolg gehabt oder ich habe keine Lust, das jetzt zu machen. Oder zu fragen, können wir das eine halbe Stunde verschieben? Oder hilfst du mir mit?
Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, das aufzuteilen in Inhalts- und Prozessdinge. Also was würde dich motivieren, durchaus mal dazu Fragen zu stellen? Oder auch, okay, wie würdest du den Prozess jetzt so gestalten, dass du trotzdem Bock drauf hast auf den Prozess? Also das auch ganz bewusst zu kombinieren und auch an der Stelle beides getrennt dann abzufragen. Und es kann einfach sein, dass mein Gegenüber überhaupt gar keine Vorstellung davon hat, wie der Prozess aussehen muss. Und in der Verhaltensökonomie geht man den Schritt und sagt, Menschen wiederholen das, womit sie in der Vergangenheit Erfolg gehabt haben. Und wenn die Person in der Vergangenheit damit Erfolg hatte, zum Beispiel zu vermeiden, Leistungssituationen zu vermeiden oder unangenehme Situationen zu vermeiden, liegt es eben häufig auch daran, dass die Person noch kein gutes mentales Bild davon hat. Und jetzt geht es immer wieder darum, bei der Motivation zu sagen, du kannst das mentale Bild deiner Vergangenheit abrufen, was du dort erlebt hast. Oder du kannst auf sogenannte Repräsentativitätsheuristiken zurückgreifen. Also was ist repräsentativ? Also was steht repräsentativ für ein gutes Essen? Was steht repräsentativ für einen schönen Abend? Was steht repräsentativ für Lernerfolg? Und das ist die eine Möglichkeit. Oder du gehst den Schritt und sagst, naja, ich versuche mal, out of the box zu denken. Also ich überlege mir mal, was geht denn noch? Also woran würde ich noch Erfolg wettmachen? Also wir haben jetzt den Podcast und da haben wir uns natürlich am Anfang auch Gedanken darüber gemacht, okay, was ist denn so ein Kriterium dafür, dass der erfolgreich ist? Das könnten Zugriffszahlen sein, das könnten Menschen sein, die das Ding abonnieren und so weiter. Und da fand ich das ganz spannend, dass du gesagt hast, die meisten Podcasts, die schaffen nur ungefähr 7 Folgen.
Genau, die meisten enden nach der 7. Folge.
Genau, nach der 7. Folge. Und das war für mich so ein Moment, dass ich gedacht habe, also wenn wir über die 7 drüber hinwegkommen, dann haben wir einen Erfolg. Und dass ich gedacht habe, ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, ob das jetzt 8, 15 oder 50 werden. Aber so ein greifbares Ziel, kleines greifbares Ziel, was durchaus überschaubar war oder ist, das zu haben und dann zu sagen, okay, ich brauche jetzt aber gar kein Endziel, ich brauche gar muss gar keine Challenge draus machen im Sinne von, ach nee, ich habe mich verlesen, sind 28, oder?
Ja.
Sondern den Schritt zu gehen, zu sagen, es ist ein kleines Ziel und wir haben schon gewonnen, Punkt. Also weil wir schon mehr als 7 Folgen gemacht haben und jede Folge, die wir zusätzlich hinbekommen, bei geringen Zeitbudgets, bei unterschiedlichen Themen, bei auch unterschiedlichen Möglichkeiten zusammen zu beschäftigen, das ist ein Gewinn. Und das finde ich was ganz Wichtiges, diesen Gewinn dann auch zu feiern und zu sagen, wir machen aus der Verhaltensökonomie heraus Zukunft transparent, plastisch. Also dass wir uns vorstellen, wann machen wir das, wie gestalten wir dann den Abend, wie wird es sein, wenn wir das nächste Mal eine Folge aufgenommen haben. Und wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass wir auch demnächst wieder einen Gast einladen werden. Kleiner Überraschungsgast, werde ich jetzt noch nicht zu sagen. Aber sich dann auf diesen Überraschungsgast eben auch zu freuen und zu sagen, das wird wieder ein Meilenstein werden, weil es ein toller Typ ist, der eine Menge toller Sachen zu erzählen hat. Und das ist dann so etwas, wo ich sage, das motiviert.
Ja, auch vielleicht so die kleinen Hürden zu nehmen, wie so das vermeintliche Sommerloch. Ne? Es ist warm, es ist Urlaubszeit, also das dann einzutakten, zu halten, die Termine. Na klar, es ist dann eher der Weg das Ziel und das klappt, glaube ich, auch gut bei Kindern. Es ist ja nicht geradlinig alles.
Genau.
Also ich möchte Tierärztin werden, gut. Mhm. Aufs Gymnasium kommen, Abitur machen, erfolgreiches Studium, Tierärztin. So ist doch der Weg nicht.
Genau.
Das kann ja auch nicht das Idealbild sein, sondern zu sagen, okay, du willst irgendwann mal dort landen. Und die nächsten Schritte wären. Aber selbst wenn, das ist ja das Backup, wenn man sagt, okay, du kannst halt nicht aufs Gymnasium nach der 4. Klasse, dann haben wir immer noch die Chance. Sagen, okay, die nächste ist in der 7. Klasse. Dann teilen wir es wieder.
Eine gute Strategie ist tatsächlich auch, diese Kategorie Tierärztin in Verhaltensweisen aufzuschlüsseln und zu sagen, okay, ich sag mal, das nennt man jetzt Tierärztin, aber was tut die denn den Tag über? Und die kümmert sich um Tiere, die hat vielleicht irgendwie weiß ganz viel darüber, was in den Tieren so passiert. Die muss aber auch vielleicht mal eine Spritze geben und dass man stärker das an Verhaltensweisen orientiert, weniger stark an so einer Kategorie.
Ja, an Ergebnissen halt weniger. Ja.
Genau, weil so eine Kategorie Tierärztin setzt eben zwingend voraus Studium. Und es kann ja auch sein, dass sie viele Dinge dann tut, die auch von Tierärzten gemacht werden, aber gar kein Medizinstudium erfordern. Also beispielsweise Hufschmied ist so eine Tätigkeit, wo man ja sagen muss, der kümmert sich auch um Tiere. Der hat auch ganz viel orthopädisches Wissen, wie der und so weiter und so fort. Ist aber kein Studium. Und also weg von diesen Kategoriensystemen, weg von den Schubladen, die wir haben, stärker dahin zu, ja, was sind das für Verhaltensweisen? Ja, oder das kann man auch ganz gut machen, wenn Kinder so demotiviert sind, weil sie zum Beispiel keine Hausaufgaben machen wollen. Ja, dass man nicht so sagt, na, was muss ich dir denn bieten, sondern sie mal beschreiben lässt, was müsste denn passieren? Oder ne, in welchem Rahmen würdest du denn gerne vielleicht mal ein Gedicht auf Englisch vortragen? Oder was ist denn so eine Musik, wo du es cool finden würdest, wenn du statt des englischen Gedichtes jetzt hier diesen Musiktitel vorsingen dürftest? Oder also es in andere Kategorien verpacken, weil ein Gedicht natürlich viel schwerer zu lernen ist von der Motivation her, weil es viel unbekannter ist, weil es häufig einen anderen Satzbau hat, also viele Elemente aufweist, die uns viel unbekannter sind, als wenn wir Titel aus dem Alltag nehmen, die wir hören, die eine Melodie haben, die also auch mit unterschiedlichen sensorischen Systemen unseres Gehirns verknüpft sind. Und eben dieses Kind, was keine Lust hat, Englisch zu lernen, nicht darauf festzunageln und zu sagen, ja, du musst jetzt aber, da mussten wir alle durch, das hilft nichts. Und wenn du später mal erfolgreich sein willst im internationalen Geschäftsleben, dann musst du Englisch können. Sondern eher den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte, dass du Englisch kannst und dass du das auch Lust darauf hast, dann lass uns doch jetzt einfach mal gucken, was ist denn vielleicht ein cooler Song, den wir erstmal singen oder den wir erstmal üben oder den wir uns anhören.
Ich finde es auch immer wichtig, als Team zu agieren. Also zu sagen, pass auf, du musst jetzt ein Gedicht lernen. Mhm. Dann ist es ja meistens so, du musst es lernen, ich werde es kontrollieren. Mhm. Aber einfach mal sagen, weißt du was, wir lernen das beide. Und dann sagen wir uns das gegenseitig auf. Mhm. Dann wird man es auch selbst ja nicht beim ersten Mal perfekt aufsagen. Man vergisst irgendwas und dann aber auch gemeinsam vielleicht drüber zu lachen.
Mhm. Ja? Über schwierige Worte.
Über schwierige Worte oder dem Kind die Chance zu geben, sagen, Papa, die Strophe geht ganz anders. Mhm. Die geht nämlich so. Mhm. Dann macht das auch Spaß. Dann ist das auch nicht diese Einzelkämpfer-Mentalität, die ja Schule an und für sich ist. Mhm. Du musst lernen. Mhm. Ich habe ja schon gelernt. Mhm. Sondern wirklich zu sagen, wir gehen da zusammen durch, ich mache da auch mit. Mhm. Und ich glaube, der ein oder andere wird da auch noch was über sich lernen, wenn man vielleicht mal so rangeht. Ja? Oder zu sagen, okay, dann büffeln wir zusammen die Englischvokabeln. Ja, ich lerne jetzt auch mit dir und erst fragst du mich ab, dann frage ich dich ab oder wir teilen uns die auf. Mhm. Ist ja auch wieder Zeit zusammen.
Ja, und es ist eben Ähnlichkeit. Und es ist eben nicht dieses Kategoriensystem, du bist der Lernende, ich bin der Abfragende, ich bin der Bewertende deiner Leistung.
Genau.
Sondern das Kind hat dann das gleiche Recht, auch zu bewerten, Mensch, wie gut oder schlecht hast du denn das gerade formuliert?
Ja, und auch den Erfolg vielleicht trotz allem zu feiern, zu sagen, okay, das waren echt schwierige Vokabeln, du hast eine 3, aber ich kann auch einschätzen, dass das echt schwer war, die zu lernen. Und deswegen, weißt du was, gib mir 5, die 3 geht in Ordnung in dem Fall. Das war wirklich schwer. Wenn man sich damit gar nicht auseinandersetzt, ist ja dann doch eher abwertend. Das macht, naja.
Aber Motivation lebt auch davon, die Argumentation des anderen zu akzeptieren. Also es gibt nicht so etwas wie objektiv leicht oder objektiv schwere Aufgaben. Ja. Also wir haben ja häufig so diese Frage bei Motivationsthemen, Leistungsbeurteilung, was ist gerecht, wie motiviere ich den? Und es ist nicht möglich, eine Person von außen zu motivieren, weil die Person ist entweder motiviert und hat nur Schwierigkeiten, das umzusetzen oder in die richtige Bahn zu lenken, oder sie ist nicht motiviert. Und was wir machen können von außen, wir können die Motivation verhindern. Also ich mache mal ein Beispiel, du hast es gerade so schön gesagt, wenn dein Kind erlebt, das Kind lernt Englisch und du bist der Kontrollierende. Das heißt, du kannst vielleicht selber gar kein Englisch, sondern setzt dich einfach nur hin und sagst, ich entscheide jetzt, was hier steht. Du hast also ein Hilfsmittel, um Kontrolle auszuüben. Dann ist das demotivierend für das Kind. Das Kind hat ja schon Motivation, wenn er sagt, Mensch, ich würde das gerne lernen oder ich weiß, ich muss das lernen, ich weiß noch nicht wie und ich weiß noch nicht wie lange. Das ist ja schon eine Motivation. Und jetzt geht es immer darum, diese Motivation, die vorhanden ist, zu fördern und also Motivationshemmer, Transferbarrieren abzubauen. Und eine dieser Mega-Transferbarrieren ist eben so eine vage, diffuse Vorstellung, woran werde ich eigentlich gemessen? Und es gibt so ein schönes Beispiel mit dem Laufen. Also Leistung ist ja quasi Arbeit pro Zeiteinheit, wenn man das mal physikalisch betrachtet. Und wenn man jetzt jemanden hat, der möglicherweise leicht übergewichtig ist und der läuft 1000 Meter und man würde sich angucken, was der Körper leistet, also was das Herz pumpt, was an Schweiß dort entsteht, wie das gesamte Nervensystem arbeiten muss, dann ist das mehr Arbeit pro Zeiteinheit als der eben mal locker da durchläuft, weil er vielleicht sportlich ist, weil er in seiner Freizeit joggt und so weiter. Das heißt, diese beiden Leistungsparameter miteinander zu vergleichen, bedeutet, dass die Person, die sich viel mehr anstrengen musste, physikalisch gesehen, auch mehr geleistet hat. Was aber rauskommt, ist, dass sie eine schlechtere Note bekommt. Und das demotiviert natürlich, weil sie sagt, also meine Leistung war eigentlich höher. Ich habe mehr geleistet. Und das ist das Wichtige, wenn wir über Motivation reden, dass wir uns davon verabschieden, dass Menschen durch gleiche Dinge motivierbar sind oder dass Menschen durch gleiche Prozesse motivierbar sind, sondern Motivation ist etwas ganz, ganz Individuelles und wir müssen bei Motivation eben mit ganz vielen Fragen arbeiten und sagen, okay, was brauchst du oder wie müsste der Prozess sein oder wann ist das selber für dich ein Erfolg? Also manchmal kann es ja schon sein, dass das Kind das sagt, ich habe auf das Thema keinen Bock. Wenn das schon ein Erfolg ist und er sagt, aber ich schaffe es, mich eine halbe Stunde damit zu beschäftigen. Oder ich schaffe es, mir von den 20 Vokabeln 5 zu merken. Und diesen individuellen Erfolg auch stehen zu lassen und den nicht klein zu reden, weil wir glauben, dass es ein anderes Kategoriensystem gibt.
Ja, Motivation könnte ja aber auch in dem Zusammenhang sein, ich sag mal Quality Time.
Mhm.
Also, das wird ja auch so oft gemacht. 3000 Meter Lauf im Sport.
Mhm.
Und dann gibt es immer den elterlichen Rat, ja, dann geh am besten schon mal eine Runde laufen, so mhm. die nächsten
mhm.
Wochen.
Mhm.
Das ist aber auch wieder, ich muss ja nichts leisten.
Mhm.
Ich habe jetzt eine ganz tolle Idee, geh doch joggen.
Mhm.
Das Kind muss wieder mhm. alleine kämpfen.
Genau.
Anstatt vielleicht sagen, weißt du was, wir können ja zusammen laufen gehen. Und vielleicht ist die Motivation für mein Kind dann nicht, mhm. ich möchte eine gute Note, mhm. aber die Zeit mit Papa beim Joggen, mhm. das Eis danach oder was weiß ich, mhm. die Pause, die wir irgendwo machen, die ist es mir wert, dass ich zumindest anfange damit.
Wobei wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, gerade wenn beide Elternteile arbeiten sind oder ähnliches, ist das natürlich schwer zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hin und wir lernen zusammen Englisch, wir gehen zusammen joggen.
Das kann aber abends eine Viertelstunde sein, wo man sagt, komm, mhm. lass uns mal über die Vokabeln gucken.
Mhm.
Ich lerne auch noch ein bisschen mhm. mit oder. Also wer in seinem Leben keine Zeit hat,
mhm.
sich mit seinem Kind am Tag wenigstens mal eine Stunde zu beschäftigen,
absolut.
Der hat, glaube ich, ganz andere Probleme als mhm. die motivierte Kinder.
Mhm.
Also das kann ja nicht mhm. der Punkt sein. Ja, wir arbeiten alle mhm. viel und bei uns zu Hause ist es auch so, dass wir versetzt gehen.
Mhm.
Ich fange also 6.40 Uhr mhm. an zu arbeiten. Meine Frau, wenn es geht, dann 8 Uhr mhm. und dann hast du so einen Versatz drin.
Mhm.
Aber natürlich haben wir Zeit für die Kinder, wenn wir nach Hause kommen.
Gar keine
Nehmen
Frage.
Uns die auch. Das
Gar
ist natürlich
Frage.
Wieder eine andere Motivation mhm. für uns,
mhm.
weil wir schränken uns ja ein. Wir haben dann mhm. weniger Zeit für uns selbst mhm. dadurch. Aber die Motivation ist natürlich zufriedene Kinder, auch Kinder mit guten Noten irgendwo.
Klar. Aber jetzt ist natürlich Quality Time auch so ein Erwachsenenkonstrukt. Also machen wir uns mal nichts vor. Das Kind sagt, ich habe keinen Bock jetzt auf Mathe lernen. Dann wird es nicht sagen, oh, das ist aber toll, dass mein Vater oder meine Mutter mit mir Mathe lernt, weil es ist ja Quality Time, die wir zusammen verbringen.
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben das Problem gehabt, dass die Kleine zum Abendbrot, wenn es geht, immer nur die Wurst essen wollte oder mhm. den Käse, aber nie mhm. das Brot.
Mhm.
Und auch Gemüse nicht.
Mhm.
Und dann kann man natürlich anfangen, sagen, ist aber gesund und der Zahnarzt mhm. sagt das und die Hasen essen auch Möhren. Mhm. Und, ne? Meine Frau hatte dann eine tolle Idee, die hat dann ganz, ganz kleine Schnittchen gemacht
mhm.
und hat eine Schnecke als Form gebaut.
Mhm.
Hat einen Würfel auf den Tisch gelegt und hat gesagt, okay, wir würfeln.
Mhm.
Und die Zahl, die steht, diese Häppchen zählst du.
Mhm.
Also wenn eine 3 drauf ist, nimmst du das dritte Häppchen von vorn.
Mhm.
Und allein dadurch, dass das ein Spiel war, was wir zusammen gemacht haben, hat die Kleine einfach mal fast 2 Scheiben Brot gegessen.
Mhm. Gamification, genau.
Darauf will ich hinaus. Und das kann auch Quality Time sein, dass man sagt, okay, mein Vati arbeitet viel mhm. oder meine Mutti arbeitet sehr viel.
Mhm.
Die Zeit ist sowieso rar.
Mhm.
Aber, was weiß ich denn, ne, wir setzen uns mhm. zusammen ins Bett, aufs Bett ins Schlafzimmer. Keine Ahnung, sie knetet mir die Füße, ich lerne Englisch, mhm. ich habe trotzdem Zeit mit meiner Mom.
Mhm.
Und ich komme auch ein bisschen voran, das meine ich, dieses nicht immer alleine lassen.
Bin ich total bei dir. Wir müssen nur bedenken, das muss ja auch so ein selbstgesteuerter Prozess sein.
Ja, also irgendwann, das kommt aufs Alter an.
Genau, die Kinder dürfen ja nicht dieses Gefühl haben, okay, nur wenn ich entertained werde, dann lerne ich. Nur wenn ich entertained werde, esse ich. Nur wenn es eine tolle Idee drumherum gibt, mache ich was. Und da ist es eben so wichtig, diese Bedürfnisstruktur des Kindes sich anzugucken und zu sagen, was macht denn das Kind möglicherweise freiwillig? Woran hat es denn Spaß? Also wenn das Kind zum Beispiel sehr viel mit Lego arbeitet, also offensichtlich Spaß daran hat, sich Inhalte selber zu erarbeiten, dann zu überlegen, wie kann man diese Lerneinheiten ähnlich gestalten. Wenn das Kind eher Lust hat, was zu malen, dann vielleicht mal zu sagen, okay, fang mal an, die 5 oder die 10 Vokabeln, die 3 auszusuchen und davon was zu malen. Also dem Kind zu sagen, du hast tolle Stärken, jetzt guck mal, wie du das, was dir unangenehm ist, mit einer Stärke verknüpfen kannst und möglichst selbstgesteuert. Und das ist natürlich über diesen Gamification-Ansatz, am Anfang lernen die das ist richtig, aber es ist wichtig, dann auch immer wieder zu sagen, okay, wir gucken mal, ne, also welche Inhaltsstrukturen oder wie so ein Prozess ablaufen muss und du bestimmst diesen Prozess.
Definitiv.
Und es gibt noch einen Punkt, das ist so diese Frage, dass wir uns als die Leistung kontrollieren müssen, auch genau überlegen müssen, was ist mir denn wichtig? Ist es mir meinetwegen wichtig, du hattest das vorhin so schön gesagt, dass da eine 1 vorne steht? Oder ist es mir wichtig, dass mein Kind sich selber daran gesetzt hat, das versucht hat, selber hinzubekommen? Dann ist es halt eine 3 geworden oder eine 4 geworden. aber es hat für sich selber Verantwortung übernommen. Und dann ist es wichtiger, das zu belohnen und das nach vorne zu heben, als die tatsächliche Note.
Ach, was glaube ich auch immer noch recht interessant ist, ist, seine eigenen Zeugnisse mal daneben zu legen. Weil das vergisst man ganz gern.
Ja, an der Stelle möchte ich dann jetzt aufhören. Ich hätte Befürchtung, dass mein eigener Sohn den Podcast hört und der kommt jetzt erst in die Schule.
Ja. Also wir machen das, ja, und das ist dann schon mal spannend zu sehen. Ja, okay, also bei mir zum Beispiel, 2. Klasse war Mathe jetzt nicht der Bringer.
Und wie sah es mit den Kopfnoten aus?
Kopfnoten hatte ich alles Einsen. Ich war so ein ganz braver.
Wow, ey.
Aber Mathe war keine 2, war eine 3.
Ja.
Sport 1 oder was es da gab, ne, was da noch so drauf ist. Bei uns gab es auch noch die Sonne und Noten gibt es ja erst so richtig dann ab der 3. Mhm. Aber das meinem Kind auch transparent zu machen, sondern weißt du was, du bist besser als der Papa in der 2. Klasse in Mathe gewesen. So, das ist ja auch was, wo du sagst, Mensch, cool.
Klar.
Und was sie gerne noch macht, gerade wenn mal was nicht so gut läuft, weil sie hat ja auch schon eine 4 in Mathe, ne? Dann zu sagen, du sag mal, als das bei dir mal war mit der 4 in Mathe, was hat denn da eigentlich dein Papa mit dir gemacht?
Mhm.
Und sagen, na, mein Papa hat Folgendes mit mir gemacht. Ne? Wir haben auch geübt, er hat nicht geschimpft.
Mhm.
So. Er hat sich dann irgendwann Zeit genommen, wenn es gepasst hat. Ja? Und sagen, ja, das können wir ja auch so machen. Also das ist bei meinen Kindern zumindest, merke ich das super wichtig, zu gucken, was hat denn der Opa mit dir gemacht, als du das Problem hattest. Wie hast du das gelöst? Wie habt ihr das gelöst? Und auch irgendwo die Erkenntnis zu gewinnen, dass zumindest bei mir in der Familie wir die Probleme auch gemeinsam gelöst haben. Der hat natürlich den Mathe-Test nicht für mich geschrieben. Der hat dann mit mir geübt, aber der hat mich eben halt auch nicht alleine dastehen lassen. Sagen, ja, dann geh halt Mathe üben, dann wirst du besser, lies mehr. Ja?
Dann wirst du am Ende Informatiker.
Dann wirst du Informatiker am Ende, sondern der hat eben halt gesagt, okay, ich knöpfe auch was von meiner Zeit ab und dann gehen wir halt zusammen jetzt das Stück und gut ist.
Mhm.
Und wenn es nur die ersten 5 Meter sind, aber so dieses auch immer zu verlangen, du musst das alles alleine machen und du lernst für dich und meine Güte. Also ist das doch nicht, ist doch auf Arbeit auch nicht so. Da fragt man da auch Kollegen um Hilfe. Oder bei schwierigen Themen tut man sich rückversichern. Oder wenn die Kompetenz vielleicht doch nicht die höchste ist bei dem einen oder anderen Thema, dann fragt man doch die kompetenten Leute. Dann will man ja auch nicht hören, ja, google's doch. Lies mal nach, kauf dir mal ein Fachbuch. Das sind ja dann auch so die Sachen, wo man sagt, ja, schönen Dank. Ich habe ja dich bewusst gefragt, weil du es mir, denke ich, gut erklären kannst.
Lies ein Buch mehr.
Genau. Und ich glaube, das sollte man auch seinen Kindern zugestehen und auch den inneren Schweinehund da vielleicht mal überwinden, sagen, okay, ich habe da jetzt auch keine Mauke drauf, aber ich mache das jetzt trotzdem mit. Und ich nörgel dann auch nicht, guck dann nicht grimmig. Der Erfolg kommt ja dann irgendwann.
Und ich kann vielleicht noch aus meiner persönlichen Vergangenheit auch davon berichten, dass selbst wenn man mit 4-, 5- oder 6-Klässern Mathe übt, es inzwischen so unterschiedliche Herangehensweise an die Lösung gibt, dass man, oder ich mich dann auch wirklich gewundert habe, Mensch, guck mal, welchen Rechenweg haben die denn gelernt? Das frischt auf und es zeigt eben, dass es für die meisten Probleme oder Herausforderungen mehr als eine Lösung gibt. Und bei der Motivation geht es in erster Linie darum, gemeinsam zu erfahren und zu erleben, dass Leistung was Subjektives ist und dass Leistung und die Persönlichkeit und Leistung und die Zeit, die man sich füreinander nimmt, nichts miteinander zu tun hat.
Finde ich ein schönes Schlusswort.
Dann lassen wir das so.
In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao.